Ja, liebe Gemeinde, es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen, wieder eingeladen zu sein. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass es nicht an euch lag. Ihr habt mich gerne wieder gesehen, aber die Termine haben sich von meiner Seite aus nicht ergeben. Und deshalb ist es umso schöner, jetzt einfach auch mal wieder hier zu sein. Ich möchte euch da an der Stelle auch grüßen im Namen Jesu. Wer mich noch nicht kennt, ich bin seit 1999 Pastor im BFP ordiniert und habe zwei Gemeindestellen gehabt in Schwenningdorf und auch hier in Darmstadt. Von daher habe ich etwas Erfahrung sammeln dürfen in den letzten 23 Jahren. Ich habe auch ein Bild von meiner Family mitgebracht, dass man sie alle mal sehen darf hier. Von vorne, Rabea und ich, wir sind seit 23 Jahren glücklich verheiratet. Und sie ist meine beste Freundin und eine enorm wichtige Ergänzung in meinem Leben, neben dem Herrn Jesus natürlich. Und wir sind beide im christlichen Elternhaus groß geworden und sind daher auch schon allerdings freikirchlich geprägt. Von daher bin ich gespannt heute auf unseren gemeinsamen Gottesdienst. Ob ich die Sachen alle so genau hinbekomme, werden wir sehen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Denn wir sind eine Familie und es sind Brüder und Schwestern in Jesus. Und so feiern wir heute zu seinem Lob und zu seiner Freude Gottesdienst miteinander. Und darauf freue ich mich von ganzem Herzen. Jawohl. Herzlichen Dank für dieses Vertrauen auch, dass wir miteinander und füreinander da haben dürfen. Ja, wir haben es in der Einleitung schon gehört. In der Allianz Gebetswoche geht es um Freude. Und auch in der Folie habe ich es mit aufgenommen, die Joy, die englische Freude. Wir dürfen die deutsche Freude noch dazu packen, dann wird es noch besser. Also Freude wird uns diese Woche begleiten. Und so geht auch unser heutiger Predigttext um die Freude. Ich habe ihn mir nicht rausgesucht, weil ich hätte es nicht gewagt, dieses Thema hier anzusprechen. Und dennoch glaube ich, dass auch für Christen, die lange mit Jesus gehen, hier Kernpunkte da sind, die man auch immer wieder hören muss. Und von daher ist es auch mal gut, wenn man Sachen vorgegeben bekommt, um da reinzukommen und wachsen zu dürfen, weiterzukommen. Der Vers, um den es in der gesamten Woche geht, jetzt, der steht ja im hohepriesterlichen Gebet. Da heißt es, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Steht hier ganz klein drunter, kann man nicht erkennen. Aber wer sich ein bisschen mit der Woche schon befasst hat, der weiß es. Und in Johannes 17, da betet es Jesus für dich und für mich, für uns als seine Kinder. Da steht dann allerdings, um es genau zu nehmen, dass damit meine Freude auch sie erfüllt. Also theologisch ist es für mich okay, weil es uns erfüllen soll. Aber wenn man es weiß, dass es dieses auch dabei ist, dann weiß man, Jesus hatte sie. Und er wünscht sie auch für uns. Also es ist nicht für etwas, was er uns wünscht und denkt, naja, die können es brauchen, sondern er hatte es und er wünscht es für uns. Jetzt ist eine ganz besondere Woche und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso wichtiger sehe ich dieses Thema für uns als Christen in der heutigen Zeit relevant. Freude ist in der Bibel ganz groß geschrieben. Freude kommt oft vor. Denn Gott ist der Gott der Freude. Nicht nur der Schöpfer, das hat er gemacht. Er hat die Welt erschaffen, er hat alles gemacht. Sondern er ist auch der Ursprung unserer Freude. Warum wir uns freuen können. Und ich habe uns mal ein paar Bibelverse mitgebracht. Und ich hoffe, auch die, die jetzt nicht hier sein können, uns aber hören, wir fühlen uns sehr mit euch verbunden, wenn ihr hier auf dem Gelände seid. Wir möchten euch auch herzlich grüßen und reinnehmen in unsere Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig. Wir haben euch nicht vergessen und der Herr sieht euch genauso, wie er uns hier sieht. Da heißt es in Psalm 34, Vers 6, jetzt muss ich eigentlich weiter, Dankeschön. Wir haben ausgemacht, wenn ich hier schlafe mit der Technik, dass ich unterstützt werde, weil da bin ich nicht so gut drin. Ja, Dankeschön, Bruder Timotheus oder wer hier weiterklickt. Genau, Dankeschön. Ja, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Was hier ausgedrückt wird, ist die Freude, wenn wir Gott sehen dürfen, wenn wir ihn ansehen dürfen, da können nur seine Kinder sich darüber freuen. Alle anderen, die mit Sünde belastet werden, da heißt es hier noch gelinde, sie werden schamrot. Die werden auf dem Boden zerfließen, weil in seiner Heiligkeit sie nicht bestehen können. Und deshalb dürfen wir uns freuen in Jesus. Die Ankündigung, wir kommen ja jetzt von Weihnachten, von der Geburt Jesu. Was haben die Engel da auf dem Feld gesagt? Da heißt es, siehe, ich verkündige euch große Freude. Muss ich weiterklicken hier? Ja. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Ja, es gab einen Grund der Freude. Und bei Gott gibt es immer einen Grund zur Freude. Weiter sehen wir das auch in den Gleichnissen. Da heißt es in Lukas 15, wo es um die verlorenen Groschen, das verlorene Schaf und so weiter geht, da geht es darum, dass sich Gott freut. Und ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Bei Gott ist Freude ganz hoch im Kurs, wirklich angesagt. Und so kommen wir jetzt auch zum heutigen Kernvers, um den es uns geht. Denn da geht es auch um Freude. Paulus macht es da ganz deutlich, dass wir viel Grund zur Freude haben. Und da heißt es, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Hier weisen die Apostel darauf hin, worüber sich wir Menschen freuen, auch die in Kleinasien freuen können. Der Bibelvers steht aber nicht im Zusammenhang von einem Erntedankfest. Da wird er auch gerne verwendet. Da kommt ein bisschen Natur vor und Speise und wups, schon landet es beim Erntedankfest. Kann man sagen, klar. Es war auch kein Lobpreisgottesdienst, wie wir ihn heute hier feiern, wo man sagt, ja, da muss man sich über alles freuen können, bewusst machen und Gott Lob und Dank geben. Auch das ist nicht das Thema von Paulus und Barnabas. Sondern es gab, und ich habe mal mitgebracht, die Karte wird hier ein bisschen klein. Je näher man rückt, umso größer würde sie jetzt werden. Ich habe es mal gelb gemacht. Lystra angezeigt, die Stadt, dass man so ein bisschen weiß, Kleinasien, das ist die heutige Türkei, also weit weg, auch von Jerusalem. Rechts unten sieht man es nicht mehr, Jerusalem, da sieht man gerade noch den See Genezareth, aber weiter unten, links, also ganz rechts unten ist Caesarea, so an der Küste noch. Und da sehen wir hier Lystra, links davon dann Griechenland, also die heutige Türkei. Und dieses Gebiet von Kleinasien, das haben die Apostel sozusagen evangelisiert. Und als sie in Lystra angekommen sind, passiert ein Riesenwunder. Sie heilen einen Gelähmten, der noch nie gehen konnte. Und er war bekannt. Die Leute kannten ihn und wussten, der hat noch nie einen Schritt in seinem Leben getan. Und dann kommen die zwei und sagen, steh auf. Und er steht auf und er kann gehen. Und das war allen bewusst, die das mitgekriegt haben, hier ist Gott am Werk. Und weil sie hellenistisch, also aus der griechischen Religion beeinflusst waren, ganz durchsetzt, das ganze Land zu der damaligen Zeit, war ihnen klar, das muss Zeus und Apollo sein. Und es war für sie eine Sache, das war nicht weit hergeholt. Wir denken, ja gut, Gott kommt in die Welt und Jesus und wir kennen das. Aber für die damalige Zeit mit verschiedensten Göttern und Kulturen war das tatsächlich in dieser griechischen Kultur etwas, womit sie rechnen konnten. Warum? Ich habe mich über das Thema Gastfreundschaft im letzten Jahr beschäftigt und da kommt man in der griechischen Literatur über eine Geschichte von Philemon und Baukis. Die wird erzählt ungefähr so kurz nach Jesu Geburt, 1 bis 8. Jahr nach seiner Geburt, wird die von Ovid aufgeschrieben und erzählt. Und das sind so griechische Mythen. Und in diesen Mythen, da kommt eben der Zeus und der Hermes genau nach Kleinasien. Und die suchen, gucken bei den Menschen sich um, wie die so drauf sind, ob sie gastfreundlich sind, wie sie sich verhalten, und werden überall abgewiesen, bis sie bei armen Leuten landen. Und dort werden sie gastfreundlich aufgenommen. So, das ist die ganz grobe Geschichte, und erfüllen dann als Götter Wünsche für die Armen, für das arme Ehepaar. Und daran haben die mit Sicherheit gedacht. Deshalb haben sie auch an Zeus und an Hermes gedacht und gesagt, das müssen die sein. Hey, die Geschichte, die wir schon lange gehört haben, die passiert hier. Wir haben sie gesehen. Hier ist Zeus und hier ist Hermes. Also die ganze Sache hat in der Bibel auch einen Hintergrund. Und das macht sie so glaubwürdig. Es ist nicht einfach rausgegriffen, sondern sie standen dort und sie wurden auf einmal zu Göttern gemacht. Die beiden Missionare erkennen fast zu spät, was sich da abspielt. Denn die waren drauf und dran, konnten sich kaum bremsen lassen, ihnen zu opfern. Und sie sagen, halt, halt, halt. Wir sind nur ganz normale Menschen. Ja, wir sind Evangelisten im Auftrag des lebendigen Gottes, um euch zu sagen, dass von den wahren Göttern weggeschaut werden soll zu dem lebendigen Gott, der alles gemacht hat. Und dann fangen sie genau mit unserem Text an. Ja, er hat euch versorgt. Er schenkt die Ernte. Er ist der, der uns seine Liebe letztlich zeigt. Sie sind an der Stelle noch gar nicht bei Jesus angekommen, weil sie erst mal diese Heiden abholen mussten. Denn es ist wahrscheinlich eine der ersten Predigten, die in der Bibel überliefert sind, die an Heiden gepredigt werden, hier an der Stelle. Und da macht es Sinn, anzuknüpfen an dem, was sie sehen und was sie kennen. Und so geht es darum, dass die ihnen klar machen möchten, dieser lebendige Gott, den wir verkünden, der hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Es geht um den Schöpfer, um den Schöpfergott. Und er sollte auch hier bekannt sein. Er gibt den Regen, er lässt es wachsen. Er ist der, der uns das Leben gibt, uns ernährt. Und auch genau das ist ja so unser Thema heute. Es geht ein Stück weit um das, was Gott erschaffen hat, was er gemacht hat. Auch mein Leben, dein Leben. Das, was wir haben, wir sind die Nutznießer von dem, was Gott gemacht hat. Und die Apostel versuchen, die Zuhörer von der Verehrung der Geschöpfe wegzubringen, dahin, auf den der Schöpfer ist, der alles gemacht hat. Und da ist bis heute, das habe ich falsch rumgehalten, eine Gefahr. Einmal noch weiter. Geht es so? Nein. So? Auch nicht. Kann ich einfach noch mal ein Bild weiter nach dem? Ja, und noch mal zum, glaube ich, der erste Punkt soll heißen, die Gefahr der Fehlannahme. Ja, danke schön. Die Gefahr der Fehlannahme. Was heißt das? Ich habe heute hier etwas mitgebracht und wollte euch mal fragen, was ist das? Was denkt ihr, was ist das? Bitte, ein? Papiertüte. Eine Papiertüte. Was war da drin in der Papiertüte? Brötchen. Ihr seid super. Also, ich habe eine Papierbrötchentüte heute mitgebracht. Und die Gefahr besteht tatsächlich, und das ist nicht selten, dass wir sagen, danke, liebe Papiertüte von den Brötchen, dass du mich versorgt hast. Dass ich satt werden durfte. Und es hat so lecker geschmeckt. Und oh, gut, dass wir Papierbrötchentüten haben. Jetzt stellt euch mal vor, das hört der Bäcker. Was würde er denken? Dem Mann müssen wir helfen. 112. Dem Mann müssen wir helfen. Das ist etwas lustig. Das stimmt. Ich würde auch denken, oh, oh. Und das passiert tausende und tausende Mal hier auf der Erde. Wie Menschen die Papierbrötchentüte verehren, weil sie den Bäcker nicht kennen. Und ich führe es jetzt heute mal wieder an. Ich habe es im letzten Jahr in der Allianzgebetswoche auch schon mal mit einem anderen Hintergrund erwähnt. Es gibt seit 2 Jahren jetzt eine Challenge im Internet, wo Seven vs. Wild heißt. Das ist so ein Adventure-Überlebens Ding, was Menschen machen. Da gehen 7 Leute für 7 Tage an 7 völlig unterschiedlichen Orte und sind isoliert. Also nehmen sich mit der Kamera immer selber auf und zeichnen da ihre Erfahrung auf, was sie da durchmachen und versuchen, die 7 Tage zu überleben. Mal mit mehr oder weniger Werkzeug. Mancher hat nur ein Messer dabei, mehr nicht. Der andere hat noch einen Feuerstahl, was auch immer. Also sehr, sehr minimalistisch. Und ich bin ja Pfadfinder und liebe die Natur und beschäftige mich mit dem auch. Und deshalb guckt man da gerne mal so rein. Und es ist wieder das Resümee, auch dieses Mal bei der 2. Staffel, die da lief, dass der Mensch in sich den Drang hat, irgendwo zu bedanken, dass er die Zeit überleben durfte, durchgestanden hat, das Ziel erreicht hat, was auch immer. Und dann stehen die da und kennen eben den Bäcker nicht und bedanken sich bei der Tüte und sagen, danke Insel für die schöne Zeit bei dir. Und das ist nur ein Bild dafür, dass wir Menschen Gott, der alles gemacht hat, ablehnen, den wollen wir nicht und uns ständig mit dem beschäftigen, was wir so augenscheinlich denken, da muss man sich jetzt bedanken. Und ich finde es so interessant, dass in verschiedensten Menschen, verschiedenen Prägungen dennoch irgendwo der Funke Dankbarkeit aufkommt. Man möchte sich irgendwo bedanken. Und genau das hat Paulus und Barnabas gemacht. Sie haben den Menschen das vor Augen geführt und gesagt, kommt zur richtigen Adresse. Wir sind es nicht, wir sind auch nur die Brothütchen. Und wir verkünden das, was für euch wichtig ist, den lebendigen Gott. Er möchte, dass er angebetet wird, der Schöpfer. Und es ist wichtig, dass wir uns auch immer wieder mal die Frage stellen in unserem Leben, wo hat Gott sich in meinem Leben gezeigt? Vielleicht auch in der letzten Woche. Wo hat er seine Hand im Spiel gehabt? Lasst uns da mal ein paar Sekunden Zeit nehmen und wirklich in uns gehen und nachdenken, Herr, wo durfte ich dich in den letzten Tagen erleben? Und dann frage ich uns mal einfach so in die Runde, ihr dürft gerne die Hand heben, wer kann sich anschließend sagen, ich habe in den letzten Tagen Gottes Handschrift in meinem Leben erlebt. Da sind doch einige da, die sagen können, ja, ich habe Gottes Handschrift gesehen. Wenn man sehr undankbar ist, dann fällt es einem sehr schwer, Gottes Handschrift zu sehen. Aber wo die Dankbarkeit in einem hochkommt, dann spürt man das förmlich, dass hier jemand ist, der über allem steht, bei dem man sich bedanken sollte. Und wer in seinem Leben genau hinschaut, der sieht es auch. Ich habe gedacht, ich versuche mal so das ein oder andere auch unserem Alltag deutlich zu machen. Für uns als Familie ist es ganz normal, aber keine Tradition, aber normal, dass wir vor dem Essen beten. Auch das ist nicht mehr normal. Ich merke das, wenn die Kinder aus der Schule kommen, wenn sie dann übers Mittagessen auch dort sind, dann verliert sich sowas leicht. Und auch Erwachsene. Aber wir machen das nicht aus einer Tradition, sondern aus genau diesem Bewusstsein, dass wir wissen, Gott versorgt uns. Und dem möchten wir Danke sagen, vor jeder Mahlzeit. Auch dort, wo wir ins Brot beißen, bei anderen, die nicht beten, haben wir ausgemacht, dann werden wir einfach still für uns und danken Gott. Einfach das bewusst zu machen. Wir danken Gott auch nach dem Essen. Und zwar finde ich interessant, dass es 6-mal in der Bibel steht, das Gebet, das wir sprechen. Wir sagen, wir danken dir, dem Herrn, denn du bist freundlich und deine Güte währet ewiglich. Es steht 5-mal davon in den Psalmen und da heißt es auch in Psalm 107, so sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn. Also das soll man immer und immer wieder sagen, die erlöst sind von dem Herrn. Und nicht von ungefähr kommt dann, dass wir die Freude haben dürfen, die Gott uns schenkt. Pastor oder Pfarrer Wilhelm Busch hat es auch mal so gesagt, jedes Butterbrot, das wir essen, sagt uns, Gott wirbt um dein Herz. Jedes Butterbrot, das wir essen, sagt, Gott wirbt um dein Herz. Und dann sagt er auch noch, jedes Butterbrot predigt, Gott will dein Herz bewegen. Und wenn man seine Zeit kennt, dann war ein Butterbrot ein fürstliches Gericht für viele. Das einfach nur als Hintergrund. Viele kennen ihn nicht mehr, aber er ist ein Original und ich kann nur empfehlen, sein Buch zu lesen oder auch mal Predigten von ihm zu hören. Da würde hier anders gedonnert und geschmettert am Mikro, da könnte man es wahrscheinlich runterdrehen. Aber das war ein Mann im Feuer des Heiligen Geistes, der evangelisiert hat und Menschen von der Oberflächlichkeit in die Tiefe geführt hat. Der hat Jesus im Herzen getragen. Unsere tägliche Speise ist aber genauso wenig selbstverständlich wie unser Arbeitsplatz oder ein weiches, warmes Bett. Und wenn wir in den Fernseher reinschauen, dann sehen wir, dass viele auf der Flucht sind. Ausgebombte, zerbombte Häuser. Not an Strom, an Wasser, an grundlegenden Dingen. Und nicht, weil Gott sie nicht lieb hat, sondern weil wir Menschen schlecht miteinander umgehen. Entweder die Verteilung nicht stimmt oder wir auch dem anderen es nicht gönnen. Am besten und am allerbesten lerne ich Gott kennen, natürlich in Jesus Christus. Wenn wir darauf schauen, dann muss unser Herz voll Freude werden. Wie Gott sich klein macht, um Mensch zu werden, hier in diese Welt zu kommen, damit wir den Vater, der so viel größer ist, so anders ist, als wir es uns vorstellen können, ein Stück weit kennenlernen zu dürfen. Ganz anders ist es damals mit Zeus und Hermes gewesen. Das sind Götter, die gegrübelt haben, die Probleme hatten, die sich gefragt haben, machen wir, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen? Da merke ich immer wieder, da haben sich Menschen etwas ausgedacht. Und wenn man in die Bibel reinschaut und sich andere Religionen anschaut, dann sieht man, dass hier ein Gott ist, der über allem steht. Der eine, der Lebendige. Und den sollen und dürfen wir verkündigen. Was für ein Vorrecht. Jetzt klicke ich nochmal, ich probiere es. Nee, wieder verkehrt. Geht auch nicht. So rum. Das ist jetzt eine Folie, habe ich zu viel, aber egal. Mir geht es um den zweiten Fall, die Gefahr der Richtigstellung. Wir wissen, dass Freude ein kleines Pflänzchen ist. Wie schnell kann Freude verdampfen? Also meine Familie kennt mich ja sehr gut und ich bin auch nicht so der Held drin. Da kann es gut sein, dann läuft einem eine Laus über die Leber und weg ist die Freude. Da kann man so schnell mal sauer sein, Miesmacher werden und es geht kaputt. Und wir sehen es auch in unserem Text hier in Antiochia. Die haben sie gebremst, haben gesagt, wir sind doch nur Menschen, wir verkündigen den lebendigen Gott. Und dann kommen einige Juden aus Antiochia und aus der Gegend, Ikonien, und alles kippt. Paulus wird gesteinigt, die schleifen ihn zur Stadt raus und denken, er ist tot. Und dann kommen die anderen Jünger, heißt es, dann umringen ihn. Er steht auf und er geht wieder zurück in die Stadt. Sich die Freude rauben zu lassen. Es ist wichtig für uns, dass auch an den Stellen, wo wir einen Knick in unsere Freude kriegen, nicht am Boden liegen bleiben, sondern wie Paulus aufstehen und zurück in die Stadt gehen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben und ich habe im letzten Jahr auch einen sehr starken Knick der Freude erlebt und muss daran auch immer noch verdauen und es verarbeiten, weil wenn es einen richtig erwischt und trifft, dann ist es nicht so einfach. Aber mir hat diese Vorbereitung und diese Woche sehr viel Freude gegeben, zurückzukommen, weil ich einen Gott habe, der Freude. Und vielleicht wurden dir die Freuden geraubt in Finanzen, vielleicht durch deine körperliche Verfassung, vielleicht durch Stress, vielleicht durch eine Beziehung, die kaputt ging oder was auch immer. Ganz schnell geht die Freude auch in der Tiefe verloren. Aber die Botschaft von Paulus und Barnabas ist nicht nur damals für Kleinasien wichtig gewesen, sondern auch für dich und für mich heute. Dass wir uns nicht gesteinigt liegen lassen, sondern wir dürfen in der Kraft Jesu wieder aufstehen und zurückgehen. Zurückgehen und sein Wort verkündigen und predigen. Und so habe ich uns auch noch mitgebracht ein paar Punkte, wie wir die Freude wieder zurückgewinnen können. Gott möchte deinem Leben echte Freude schenken. Das ist jetzt der dritte Punkt, die Freude wieder zurückgewinnen. Als Kinder Gottes haben wir die Möglichkeit. Zum einen geht es über Vergebung, die uns freisetzt, frei macht von den negativen Gedanken, die uns gefangen halten wollen, hineinzukommen in den weiten Raum, um dann wieder Gott ganz neu zu erleben. Ich habe mir mal notiert und gesagt, haben wir heute in diesem Lobpreisgottesdienst schon gelacht und uns gefreut an dem? Vielleicht durch ein Liedvers, vielleicht durch etwas, was Gott uns ins Herz geschenkt hat. Und wir haben geschmunzelt und gedacht, ja Herr, es ist deine Güte in meinem Leben. Vielleicht verstecken wir das zu oft in unserem Leben, aber Gott führt uns daran, dahin zurück, dass wir Salz und Licht auch der Freude sein dürfen. Manche Menschen denken ja, wenn man Christ wird, dann ist jede Freude vorbei. Dann heißt nur noch, du musst oder du darfst nicht. Und gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich darf, weil Gott mich freigesetzt hat. Ich kann mich freuen, weil eine tiefe Freude in mein Herz hineinkommt, die nicht von dieser Welt ist. Das ist das, was wir brauchen. Die Freuden dieser Welt, die werden, wenn man sie hat, ganz schnell inflationär. Man braucht mehr und mehr und mehr. Die Freude, die Gott schenkt, die befriedigt. Die gibt uns Ruhe, die gibt uns Kraft. Freude an Jesus Christus. Und das sind die Themen, die wir auch in der kommenden Woche miteinander behandeln dürfen in dieser Allianzgebetswoche. Freude an Jesus Christus, die Freude an der Frucht des Heiligen Geistes, die Freude an dem Miteinander, Freude an unserer Erlösung, die Freude selbst auch im Leid. Und wir haben auch die Themen, nicht zuletzt, wir sind zur Freude geschaffen und wir dürfen ewige Freude haben. All diese Punkte begleiten uns jetzt in dieser Woche und wer an der Stelle mehr Freude haben möchte oder vielleicht die Freude zurückgewinnen möchte, dem sei herzlich diese Gebetswoche ans Herz gelegt. Hier möchte Gott dir begegnen und dir ganz neue Freude geben. Wer die Freude am Herrn verloren hat, wird hier mit Sicherheit ganz neu die Freude wieder finden dürfen. Ich habe mir vorgenommen, wenn mich jemand fragt jetzt die nächste Zeit, Alexander, wie geht es dir, möchte ich antworten, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Mal gespannt, ob ich es schaffe, aber das wird mir so wichtig. Es ist nicht der Spaß und nicht das Kurzfristige, sondern ich möchte sagen, wie geht es dir? Die Freude am Herrn ist meine Stärke, meine Kraft. Mit ihm geht's weiter und diese Freude ist super. Wem Freude fehlt, bei dem wird alles anstrengend, zäh, belastend, bedrückend. Aber mit Freude geht's besser. Da gibt es sogar Studien darüber, dass die Freude uns hilft, besser, kreativer zu sein, schneller arbeiten zu können, positiv eingestellt zu sein, hilft uns. Und der Philipperbrief ist ja ein ganz kurzer Brief, nur 4 Kapitel. Und in diesem kurzen Brief schreibt Paulus 16 Mal über die Freude. 16 Mal. Und ich habe mal die Freude durchbuchstabiert, können wir einmal weiterklicken. Ich kriege das irgendwie nicht so gebacken. Mal durchzubuchstabieren, wie wir die Freude wieder bekommen können. Ich mache es ganz kurz. Philipper 3, Vers 13, fragt nicht nach der Vergangenheit. Fragt nicht nach der Vergangenheit. Das heißt es, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue auf das, was vor mir liegt. Paulus schreibt diesen Philipperbrief nicht, als er frisch verliebt war. Und er schreibt es auch nicht, als er zum ersten Mal Opa wurde. Ja, da ist die Freude groß. Er schreibt den Philipperbrief im Knast, im Gefängnis in Rom. Wartet auf seine Hinrichtung und schreibt über die Freude. Das ist Freude. Ihr dürft gern mal Amen sagen, mich stört es gar nicht. Aber ihr müsst nicht. Lass die Dinge los, die dich niederdrücken und belasten. Was du unter dem Kreuz gelegt hast, das darfst du als vergeben wissen.
Amen.
Amen. Nächstes, raus aus den Sorgen. 4, Vers 6. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das steckt uns neu in der Freude an. Wenn Paulus im Gefängnis diese Erfahrung macht, dürfen wir auch in unseren Umständen genau darauf setzen und vertrauen. In jeder Lage wirkt Gott neu die Freude, wenn wir uns auf ihn fokussieren. Diese Woche hat bei mir jemand angerufen, der eine große Not im Herz hatte. Und ich muss sagen, ich wusste auch keinen Weg. Aber wir haben eins gemacht, wir haben miteinander gebetet. Und ich habe gefragt, wie geht's dir? Und er hat gesagt, jetzt geht es mir so viel besser. Und das ist dieses Geheimnis, wenn wir zu Gott kommen. Das heißt nicht, dass alle Umstände sofort ganz anders sind, aber in unserem Herzen darf sich etwas verändern. Das E der Freude heißt, ergib dich Gottes Willen. Philipper 1, 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Was für ein Vers. Gehört zu dem Lieblingsvers aus dem Philipperbrief für mich. Wenn bei Jesus schon Sterben Gewinn ist, also dann kann man sich nur noch freuen. Wie muss es dann alles andere sein? Sterben ist Gewinn. Unendlich wird uns das Freude machen, weil wir nichts zu verlieren haben in dieser Zeit. Das Sterben wird Gewinn. Die Freude des Umstände annehmen. Auch Paulus hat es ja gemacht. Und er sagt dann, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Beides kannte er. In dem Moment war er eher im Mangel leiden und in Gefangenschaft. Wenn wir bereit sind, jede Situation freudig für Jesus und mit Jesus zu ertragen, dann gibt es keine miese Stimmung mehr, habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Und ich glaube auch nicht, dass es Gott von dir erwartet oder von uns erwartet. Aber wenn wir den Fokus für uns persönlich, ganz freiwillig darauf setzen, dann wirkt er dieses Wunder. Und um das geht es ihm. Das D, Denken erneuern. Philipper 2,5, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste von den ganzen Versen, so untereinander gesinnt zu sein, wie es Christus Jesus entspricht. Also diese Liebe für den anderen zu haben, der einen vielleicht richtig böse anfährt, das ist ein richtiger Heiligungsschritt, den wir brauchen. Aber Paulus legt es uns ganz nahe für die Freude, die uns dadurch geschenkt wird. Und das Letzte, erkenne das gute Werk, Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, sagt er, ganz am Anfang, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Wenn wir erkennen, wie gut Gottes Wille für uns ist, dann werden wir an seinem Wort festhalten, an dem, was er uns verheißen hat, auch in schwierigen Zeiten. Und hier dürfen wir uns diese Woche ganz neu beschenken lassen. Ich schließe mit dem Vers aus Apostelgeschichte 14, Vers 17. Er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ich hoffe, dass diese Worte, die Predigt, uns da hineingeführt hat, dass wir heute Morgen auch mit Freude erfüllt wurden. Amen.